Herzlich willkommen zu Krisenhacks, der Podcast rund um organisationale Resilienz, Informationssicherheit und Krisenmanagement. Von und mit Rico Kerster. Herzlich willkommen zurück zu Krisenhacks. In der heutigen Folge widmen wir uns einem ganz spezifischen Aspekt im operativen oder tatsächlichen Krisenmanagement, der, naja, vielleicht nicht so viel Beachtung bekommt, wie er vielleicht sollte. Es wird heute gehen um Unterstützerrollen und Unterstützerfunktionen, die Krisenteams benötigen. Im Spezifischen soll es gehen um die Dokumentation und die Visualisierung von Lagen. Und ich werde mit meinem Interviewgast darüber sprechen, ob man diese Rollen braucht, wofür man sie braucht und was eigentlich der Mehrwert ist. Jetzt kann man sagen, das ist ja eigentlich banal. Wofür muss man denn da einen Podcast zu machen? So eine Dokumentationsrolle muss eben mitschreiben, was gesagt wurde, und damit ist das fertig. Naja, da gibt es sozusagen aus meiner Sicht zwei Facetten. Zum einen habe ich in meiner Berufspraxis wenige gute Protokolle gesehen. Zum anderen wurden wenige dieser Protokolle für irgendwas Sinnvolles verwendet. Und ich möchte heute mal diskutieren, braucht man das eigentlich? Ist es vielleicht nicht sogar entbehrlich, so eine Rolle zur Dokumentation? Und zum anderen, wenn man sich dafür entscheidet, was gehört eigentlich in diese Dokumentation rein? Anlass für das Gespräch war eine Diskussion, die ich mit meinem Interviewgast im Vorfeld hatte, wo es so ein bisschen um die Herkunft von Krisenmanagementstrukturen aus den BOS, Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgabe ging, wo man sagt, naja, im Grunde kann man ja die Strukturen übernehmen, die in der Feuerwehrdienstvorschrift 100 oder Katastrophenschutzdienstvorschrift 100 stehen. Da gibt es eine Dokumentationsrolle, und das ist ja alles ganz klar. So klar ist es nicht, wir werden das heute aufdröseln. Der zweite Aspekt, den wir besprechen wollen, ist die Frage, wie führt man denn eigentlich das, was man gemeinhin als Lagekarte bezeichnet, was dokumentiert man da und wofür braucht so ein Krisenteam, ein Krisenstab, eine Lagekarte? Und genau, das sind die Themen, die wir diskutieren wollen, und wir werden sicherlich auch ein bisschen über die Grenzen hinausgehen, dieser doch engen Fragestellung und die Expertise und die Erfahrung meines Gastes nutzen. Ich fand das Interview sehr spannend. Ich hoffe, ihr und sie finden es auch. Also viel Spaß beim Hören. Ja, mein heutiger Gast ist Uwe Grams. Er ist ursprünglich mal gelernter Telekommunikationselektroniker, ist dann über die Bundeswehr irgendwann zu einem Studium der Betriebswirtschaftslehre gekommen. Lange ist es her, wir haben gerade schon im Vorgespräch drüber gesprochen, ist dann als BCM-Berater gestartet und hat irgendwann im Lauf seiner Karriere mal die Seiten gewechselt von der Prävention in die Reaktion und hat jetzt unzählige Krisenmanagement-Einsätze als externer Krisenmanager hinter sich. Uwe, schön, dass du da bist.
Hallo.
Wir haben uns ja jetzt gestern in Persona getroffen und haben gesagt, wir machen gleich mal ein Interview. Wir hatten das ja eh schon länger mal vor, weil wir uns auf LinkedIn immer so ein bisschen hin und her geschrieben haben. Aber vielleicht mal so als Warm-up, als Starter eine Frage. Du hast ja schon viele Krisen live miterlebt und begleitet. Was war denn so das Schlimmste, was du erlebt hast in deiner Karriere als Krisenmanager?
Puh, vielschichtig. Es gibt ja so menschliche Themen, wo du halt siehst, wie Personen betroffen sind. Du hast aber auch natürlich eigene Reflexion von, okay, wir sind nicht in der Lage, verschiebt sich, wie reagiert das Team darauf, reagiert man selber. Ich glaube, die eindringlichste Situation, die mir im Kopf hängen geblieben ist, wie ich bei einem Arztpraxenverband sozusagen einen Vorfall begleitet habe und gelernt habe, wie schmerzbefreit Ärzte mit dem Thema Tod umgehen. Es war Röntgen- und Strahlentherapie, also verschiedenste Praxen, die leider an einem Zentralsystem hingen, welches Probleme hatte. Und der Arzt dann sehr trocken meinte, okay, Herr Grams, also wenn morgen hier die Anlage nicht wieder läuft, dann sterben Menschen. So, und das hörst du so nach, ich glaube, es waren wirklich schon 15, 16 Stunden auf der Uhr. Wir hatten beim allem Homeoffice in dem Moment, was selten bei uns ist. Wir sind häufig fort, aber es war keine Möglichkeit da. Also ich musste nicht mehr Auto fahren, aber man denkt, man hat jetzt wirklich schon echt viel geleistet, auch viel erreicht. Und jetzt kommt das so trocken rüber. Aber da merkt man einfach mal, wie in unterschiedlichen Welten man lebt. Und das Thema Tod doch auch in unserer Cyberwelt immer wieder auch, ich sag mal so, präsent ist. Wenn auch nicht häufig, aber es gibt die Möglichkeit. Das war so ein Punkt, der hat mich schon bewegt, und ich bin froh, dass ich die Erfahrung gesammelt habe, weil wenn ich mal Kollegen dahin begleite, in Form von, okay, man hast du ein Krankenhaus und Co., das muss man auf dem Schirm haben.
Ja, da fällt mir ein, ich wurde von einem Arzt letzte Woche bei einem Vortrag, den ich gehört habe, gefragt, wie das eigentlich so ist, wenn man sich den ganzen Tag mit Krisen beschäftigt, ob man dann die Welt ganz schlecht sieht und ganz schlimm sieht. Und dann habe ich gesagt, na, eigentlich finde ich das gar nicht, weil eigentlich hat es ja was Positives. Man kann ja irgendwie so wie Ärztefirmen helfen und selten haben die ja Krebs und sterben, sondern im schlimmsten Fall werden die halt insolvent. Insofern passt das vielleicht ganz gut zu dem, was du da beschreibst. So, selbst in so einer Situation hat man vielleicht was Positives dann noch.
Das stimmt, richtig. Aber man sieht viel, ne? Also, wie verhalten sich Menschen in Stresssituationen mit allen verschiedenen Farbrichtungen? Sehr, sehr lehrreich.
Jetzt haben wir uns ja heute verabredet, um was so Konkreteres zu besprechen. Wie gesagt, wir haben uns ja gestern persönlich getroffen und haben dann eine kleine Diskussion gehabt über die Frage, was muss man denn eigentlich während so einer Krise dokumentieren? Und da hatten wir vielleicht so ein bisschen einen Methodenunterschied. Vielleicht können wir den einfach mal sozusagen heute ausrollen. Also meine These wäre ja, dass in vielen Fällen die Organisationen nicht so richtig gut vorbereitet sind und dass deshalb das Protokoll vielleicht eine der entbehrlichen Maßnahmen ist. Und ich würde sagen, mit Methodik kann man das selbst dokumentieren. Du hattest aber eine andere Perspektive, vielleicht kannst du die nochmal ausführen.
Gerne. Ich würde auch nochmal, damit die Zuhörer verstehen, vielleicht aus welchem Background wir kommen und warum wir da auch vielleicht teilweise andere Sicht drauf haben. So wie ich verstanden habe, helft ihr natürlich dem Unternehmen, sich darauf vorzubereiten, also in der Regel sich darauf vorzubereiten, und dann ist Protokoll vielleicht eine verschmerzbare Rolle, die man nicht haben muss. In meinem Kontext ist das häufig so, dass ich Unternehmen treffe, die sich das erste Mal. Und dann schaue ich, okay, in welcher Situation befinden wir uns, welche Rollen, welche Ressourcen habe ich vor mir oder welche brauche ich zwingend. Und da ist die Dokumentationsrolle eine hilfreiche, weil ich habe ja einen Stab, der in so einer Stresssituation, ich sag mal so, Struktur und Halt braucht. Aber auch manchmal natürlich fallen da Dinge runter. Und da hilft es einfach, wenn ich jemanden abstelle, der das Thema Stück für Stück mit dokumentiert, sodass man halt später verschiedenste, ich sag mal so, Blickwinkel auf das Erlebte haben kann. Sei es jetzt, was haben wir vor 2 Wochen erlebt? Wie haben wir uns da entschieden? Was haben wir eigentlich da und dazu gesagt? Das ist nicht die Vorinformation mit der Pressemeldung zusammen helfen mir nochmal zu rekapitulieren, wie das abgelaufen ist, weil ich vielleicht in der nächsten Sitzung zum Rapport gerufen werde, ne? Irgendwie eine größere Besprechung habe mit einem Kunden, oder ich hatte es auch in behördlichen Umfeld, wo halt Aufsichtsbehörden dann zwischendrin immer wieder Status-Meetings einfordern, dann ist es hilfreich, darauf Auskunft zu geben oder dazu Auskunft zu geben. Und das ist halt sozusagen immer hilfreich, dem Stab eine weitere Unterstützung in Form von, das steht irgendwo, da können wir nachlesen, mitzugeben. Und ich nutze ja die Ressourcen vor Ort, also die, die da sind. Häufig beim Cybervorfall haben die nicht alle was zu tun. Also da sind gewisse, ich sag mal so, Positionen eh frei. Und ist je nach Situation hat man halt zum Beispiel die Möglichkeit, auf eine Assistenzkraft so zu greifen. Geschäftsführer haben teilweise Sekretärinnen oder Sekretäre, wo man sagt, für die verstehen die Sprache schnell und dokumentieren jetzt erstmal. Wenn du mich fragst, wenn ich nur 10 Personen habe, würdest du zwingend eine Protokollrolle haben müssen, würde ich, wie du, nee, ich kann zur Not drauf verzichten, weil ein Protokoll hilft mir meistens hinten raus. Keine Ahnung. In Woche 2 weiß ich nicht mehr, was ich am ersten, zweiten Tag genau gemacht habe. Oder in der Auswertung in Form von, ich muss nach 4, 6 Wochen der Versicherung gewisse Sachen erklären, berichten, wie auch immer. Dafür ist ein Protokoll hilfreich. Ich will einem Kunden den Verlauf nochmal darstellen oder ich will selber zwischendrin mir einen Zeitstrahl erstellen. Dafür ist ein Protokoll hilfreich. Aber andere Rollen helfen mir zwischendrin viel, viel mehr. Ne? Also ohne Leiter wird es mit der Entscheidungsfindung schwierig. Ohne IT-Leiter habe ich vielleicht nicht diese Speerspitze in diese ganzen IT-Organisation rein, der Aufgaben mitnimmt oder wieder was zurückbringt. Und so habe ich halt verschiedene Positionen und Wenn ich wählen müsste, würde ich zum Beispiel eher eine Visualisierungsrolle implementieren, den Stab in dem Moment arbeitsfähiger machen als die Dokumentationsrolle. Also vielleicht sind wir da auch wieder näher beieinander. Aber ich sehe es halt häufig, dass diese Dokumentation ein hilfreiches Mittel ist, um sich ja später daran zu erinnern. Oder sei es nur, um auch vielleicht einfach gewisse Rechnungen mit abzulegen. So in Form von, okay, hier kam was rein und das nehmen wir nochmal mit. Und das kann ich der Protokollrolle einfach als zusätzlichen Auftrag mitgeben in Form von, okay, bitte behalte eine Übersicht darüber. Alles, was reinkommt, führst du im Protokoll mit auf, dokumentierst das bei dir. Ne? Das bündelt gewisse Aufgaben. So. Das
Jetzt
vielleicht noch vorweg.
hattest du ja, also zur Visualisierung will ich gleich nochmal zu kommen, aber jetzt hattest du ja so ein paar handfeste Argumente. Gibt es denn Erfahrungswerte, wo du sagst, naja, da war das eigentlich schon gut, weil, was weiß ich, der Staatsanwalt gefragt hat, der Versicherer, keine Ahnung, und dann konnte man das Protokoll ziehen und dann hatte man sozusagen den Persilschein, ist das ja Persilschein, glaube ich, der relativ negativ konnotierte, aber gut, ich glaube, ich weiß, was das eigentlich ist.
Ja, also ich hatte ich sag mal so schon Momente, wo es uns wirklich geholfen hat, einfach weil, also Krisen sind dauern unterschiedlich lang. Das hängt damit zusammen, in welcher Umgebung befinde ich mich, wie groß, komplex ist die IT, wie schnell sind die Mitarbeiter. In Behördenumfeldern arbeiten die in der Regel nicht ganz so lang wie in der Privatwirtschaft. Also ich bin vielleicht in der Privatwirtschaft auch schneller. Und ich kann mich erinnern, dass wir bei einem größeren Case, war so Unternehmen mit 1.500 Mitarbeitern, zum damaligen Zeitpunkt vielen verschiedenen Lokationen, aber auch einem sehr hohen Blick seitens des Bundestages. Und da hatten wir mit dem IT-Referat immer wieder verschiedene Meetings und Sitzungen. Und um die Fragestellung da besser vorzubereiten, mussten wir wirklich mehrfach ins Protokoll reinschauen. Einfach weil es über die Zeit schwer war, das genau aufzudröseln. Wann war das? War dieses System mit schon dabei oder nicht? Und ich weiß nicht, ob wir das über eine Fotodokumentation so gut gemacht hätten, dass das, wenn die gut erstellt wird und du eigentlich quasi alle wichtigen, wesentlichen Ergebnisse darauf hast, mag das sein. Uns hat es damals geholfen, das Protokoll dann zu Rate zu ziehen, so wie, okay, war das da drin? War der Mitarbeiter schon in der Sitzung dabei? Ja, nein. Das war hilfreich, ja. Obwohl es jetzt, wenn du mich jetzt fragst, wie viel Prozent der Fälle sozusagen hat es im Vorfall geholfen, ich würde sagen eher so 20%. Ist nicht so hoch.
Na gut, das teilt ja sozusagen, also da bin ich ja jetzt dann bei dir, ne? Wenn ich genug Leute übrig habe, vielleicht auch eine Organisation bin, wo eh viel protokolliert wird, das wäre jetzt meine These, das sind die Organisationen, wo dann der Bundestag drauf geguckt hat, man eh jetzt da das auch gewohnt ist, genau aufzuschreiben, weil da regeln ist das jetzt nichts Einmaliges, wo die gucken, sondern die gucken dann halt immer. Da schreibst du dann halt vielleicht, hast du, glaube ich, eh eine Protokollkultur, dass man dann sagt, okay, da macht das Sinn, aber in vielen Fällen kann man eben mal sagen, ja gut, den Einsatztagebuchführer, den kann man sich vielleicht sparen.
Ja, mag sein. Also wenn du jetzt die Anforderung nicht hast und eh haushalten musst, ja. Also es wäre die Rolle, wo ich wahrscheinlich am ehesten dran sparen würde. Einfach nur, weil sie, wie gesagt, die Live-Bewältigung nur bedingt unterstützt.
Okay. So, also gut, das heißt, aber jetzt vielleicht, was sind denn die Dinge, die jetzt hört man das und sagt, ja, gut, so ganz blöd, ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, was der Uwe da sagt. Was sind denn die Dinge, die aus deiner Sicht unbedingt protokolliert werden müssen? Also macht ihr dann wirklich ein Wortprotokoll, schmeißt ihr da jetzt dann künftig die KI in die Mitte und die auf ein großes Transkript legen wir das ab oder was kommt da rein?
Ja, KI ist jetzt auch mal die Frage, ne? Willst du solche neuralgischen Informationen gegebenenfalls in fremde Hände geben? Aber was dokumentierst du? Ein Vollprotokoll schaffst du nicht? Also es mag jetzt ein bisschen, ist immer so vereinfacht klingen, aber die Leute saufen mehr ab. Wenn zu viel dokumentiert werden muss, dann schreibt die Protokollrolle durch. Und wir haben einfach am Anfang so eine hohe Arbeitslast und wir können die Meetings nicht so schön schnell strukturieren, dass wir dann nach einer halben Stunde durch sind. Das erste Lagebild dauert, bis die sich gefunden haben, dauert's. Und von daher eher ein Ergebnisprotokoll. Folgende Beschlüsse sind getroffen. Auch hier ein hoher Abgleich zur Visualisierungsrolle, kommen wir gleich nochmal drauf. Also in Form von, was nicht, im Kanban-Board sind Aufgaben drin beschrieben, eher Umgebungsfaktoren, was hat uns dazu gebracht? Ne? Oder hier wurde eine aktive Entscheidung getroffen. Die reinen Aufträge sind in der Kanban-Board zum Beispiel. Aber von daher punktuell das, wo ein Beschluss getroffen wurde, ein Ergebnis getroffen, vielleicht auch jemand teilt zur Information was mit, auch das ja, also in Form von berichtet den und den und den Stand, also stellt die Lage vor aus seinem Bereich, das schon. Ja.
Das im Zweifelsfall kann man sich das, glaube ich, auch über Mails oder so holen, aber es ist schon richtig, man braucht die Information natürlich irgendwo. Also wenn mein Mailsystem nicht mehr geht, habe ich auch keine Mails, dann sollte es vielleicht schon mal einer aufschreiben oder mitdiktieren oder keine Ahnung. Whisper zum Beispiel kann man auch lokal betreiben, so hätte ich jetzt ein bisschen zu geben, aber am Ende geht es eben darum, dass man sich hier genau Gedanken macht, was man eigentlich braucht an Informationen, und da hast du ja gute Indikatoren gegeben, nämlich das, was ich im Zweifelsfall wie nachweisen will, nochmal nachlesen muss, weil es vielleicht auf Detailgenauigkeit ankommt, welches System war in welchem Umfang wie betroffen, das macht sicherlich Sinn.
Vielleicht auch nochmal, warum braucht man noch Protokolle? Das eine ist halt, wenn ich gefragt werde und selber zurückschauen möchte, ne, was ist wo wie gelaufen. Es gibt aber auch den anderen Punkt, dass ich am Ende einer Krise mich selbst reflektieren möchte. Warum haben wir uns damals so und so verhalten? Wie ist der Ablauf gewesen? Hat das Sinn gemacht? Und Co. Also diese Lessons Learned unterstützen möchte. Und ich habe aber auch Anfragen von Dritten, sei es zum Beispiel eine Aufsicht. Ich muss selber einen Bericht schreiben, einen Rapport, weil mein Mutterkonzern fordert ihn. Oder die Versicherung, ne, möchte hier nochmal reingehen. Es kann sogar sein, dass Strafverfolgungsbehörden darauf gehen in Form von, okay, hier ist irgendwas passiert. Bitte helfen Sie uns zu verstehen, warum Sie diese Sicherheitsmaßnahmen, die im Nachhinein doch so offensichtlich waren, da vorne nicht ergriffen wurden. Und von daher hast du halt auch externe Bedürfnisse, Aussagen zu treffen, und dann möchtest du dich ein bisschen frei machen davon. Also dafür ist ein Protokoll sehr hilfreich. So. Vielleicht nur nochmal, dass wir auch den Punkt sozusagen mit abgedeckt haben.
Gut, und am Ende ist es sicherlich eine Risikoabwägung. Im Zweifelsfall kostet es mich halt Geld oder Glaubwürdigkeit. Wenn ich es nicht habe, muss ich halt gucken, in der Situation, was ist sozusagen Chance und was ist Risiko, wie ich da in meiner Organisation aufgestellt.
Ohne Frage, ne? Und das ist ja, wenn du vor Gericht sagen kannst, ich habe in meinem Protokoll am Tag XY festgehalten, dass der und der Beschluss getroffen wurde, das ist eine ganz andere Aussagekraft, als wenn man sagt, ich kann mich erinnern, dass das damals so getroffen wurde. Das ist einfach ein anderer Qualitätsgehalt.
Ja. Jetzt hast du dir mal die Protokolle vom RKI angeschaut während der Corona-Pandemie? Hast du da reingeguckt?
Nee, um ehrlich zu sein. Ich habe es mehrfach gehört, von, dass das auch ein bisschen drunter und drüber ging. Nee, zu viel gearbeitet in der damaligen Zeit, weil Corona hat mich eher häufig, also ich habe nichts davon gemerkt, wir waren auch vor Ort.
Ich habe mir die da angeguckt, und das war dann so ein bisschen meine These untermauert, vielleicht auch Confirmation Bias, weil wenn man da reinguckt, dann denkt man so, was haben die denn da aufgeschrieben? Also steht im Wesentlichen immer da, wer nicht da war, also sich jetzt Spahn hat gefehlt, aber Gesundheitsministerium war nicht da, und dann ist es so eine wirre Mischung aus Ergebnisprotokoll und Entscheidungsprotokoll, also irgendwie ganz Verlaufsprotokoll, ganz wild, und was man da dann reinfingiert hat. Also würde sagen, wenn man sich das mal anguckt, ich glaube, so muss, dann kann man sich es auch sparen. Also wenn man hinterher eben nichts rausfinden kann, und ich meine, an der Stelle geht es ja um Genauigkeit. Ne? Wer hat wann was gesagt, wer hat entschieden, dass wir die Info haben wollen oder nicht? Da hätte ich mir jetzt gewünscht, dass man das genau macht. Wenn man dann das nicht richtig kann, dann ist es, glaube ich, auch peinlich, dann ein Protokoll zu haben, was schlecht ist.
Ich weiß nicht, wie gut trainiert das RKI wirklich war. Also, ich würde behaupten, Protokollrollen sind in der Regel schlecht ausgebildet.
So. Ja, ich würde ja behaupten, dass die Pandemie gezeigt hat, dass wir generell ein Defizit haben, was Krisenmanagementfähigkeiten angeht, weil das eben ein Handwerk ist und nichts ist, was man einfach mal eben lernt, so wie Bolzen auf dem Platz, sondern das muss man halt können. Und ich glaube, da hat sich bei vielen gezeigt, dass sie es halt nicht können.
Völlig richtig. Und wir im Management ist häufig die Meinung vertreten von, naja, Entscheidungen treffen kann ich doch. Und deswegen ist da keine hohe Angst davor, und man denkt, man kriegt das schon irgendwie hin. Naja, treffen wir uns hier im Gremium und entscheiden einfach, was wir halt tun müssen. Jetzt ist Krisenmanagement aber leider deutlich komplexer, und ich vergleiche das halt immer mit dieser Normalsituation, und eine Krise ist halt einfach eine Krise, ne, wo ich einfach einen hohen Druck von außen habe, entscheiden muss, dass es vorangeht, vielleicht auf einer wirklich dünnen Informationslage, teilweise noch nicht mal gesichert, und mir fehlen zusätzlich noch meine ganzen normalen Bordmittel. Also ich kann mich noch nicht mal normal abstimmen wie sonst, weil ich die Person gar nicht erreiche. Und das sind so Sachen, die werden häufig ausgeblendet und folglich wird auch gar nicht in Ausbildungen, vorbereitende Schulungen investiert oder auch Übungen werden zu einfach, zu flach angesetzt. Ne, weil man denkt, ja, das wird schon, das passt schon. Naja.
Ja, kann ich nur unterstreichen. Ich meine, das war jetzt eigentlich nicht das Thema, aber vielleicht ist es doch nochmal, weil du da ja auch doch viel Erfahrung hast. Aber so ein Satz, den ich immer gerne höre, ist, wir sind ja gut durch Corona gekommen. Und dann frage ich immer, ja, woran machen Sie das denn jetzt eigentlich fest, dass Sie gut durch Corona gekommen sind? Also wer legt denn das fest, dass Sie da was ist denn gut so?
Das hat, theoretisch kommen da zwei Fragen hoch. Das eine ist, ist Corona vergleichbar mit Cyber? Also, ne, ich bin häufig im Cyberbereich tätig. Nein, es ist was ganz anderes, weil Corona für viele ja gar keine wirkliche Krise war. Also, es war eine pandemische Lage. Die gesamte Bevölkerung war sozusagen über die ganze Lage informiert, wurde mitgenommen, also war aware über die Situation. Und ja, es fühlte sich zwar so an, weil jetzt kommt eine neue Regel raus und die musste auch idealerweise morgen umgesetzt sein. Und deswegen haben die sich auch hingesetzt und es schnell irgendwie in Firmenregeln überführt. Das war Arbeit, das war stressig, ohne Frage. Aber wenn wir ehrlich sind, da gab es einen weiteren Input, ein neues Gesetz, eine neue Regel, die angewendet werden musste und die bricht man aufs Unternehmen um. In so einer Cyberkrise heißt das, jetzt gehen hier die Lichter aus oder sind gerade ausgegangen, alles steht still und jetzt entscheide. Keiner kann mehr miteinander arbeiten, ich kann keine Kunden anrufen, weil ich habe keine Kontaktdaten. Ich weiß aber, dass der Kunde spätestens morgen anruft, weil keine Ware angekommen ist. Also Cyberkrisen sind einfach anders als pandemische Lagen. Das Gleiche ist wie Gebäude brennt ab. Auch das ist natürlich eine Krise, aber es ist wieder eine Krise, die von außen sichtbar ist. Eine Cyberlage kann ich auch verstecken. Also von wie tief bin ich denn jetzt angegriffen worden, muss nicht zwingend erkennbar sein. Und das ist diese Vergleichbarkeit von Krisen versus Krisen. Und auf der anderen Seite, was ist eigentlich gut? Ja, ich glaube, da krankt unsere ganze Branche dran. Gute Incident Responder, was ist denn gut? Ist eine Woche gut? Also sprich, bis das System wieder läuft? Sind 4 Wochen gut? Sind 10 Wochen gut? Der Kunde hat ja in der Regel ein einmaliges Erlebnis. Die Krise kommt, sie wird bewältigt und zum Schluss klopft man sich hoffentlich auf die Schulter. Aber er hat ja keinen Vergleich. Und selbst wenn er jetzt sagt von, okay, mein Kumpel von mir hat ja auch ein ähnliches Unternehmen in der gleichen Branche, die hatten auch einen Cybervorfall, bei denen hat das ja 6 Wochen gedauert und bei uns 5, also war es bei uns gut. Ha, wer weiß, vielleicht war es da deutlich komplexer oder einfacher. Ne? Und man kann also nicht Krisen miteinander vergleichen oder sehr, sehr schwer und folglich aus die Aussagekraft, was ist gut, was ist schlecht, ultra schwierig zu bewerten. Und folglich ist auch wiederum die Qualität, was können andere, noch schwerer zu beurteilen, weil nur weil ich sage von, ich habe hier ganz, ganz viele Krisen erlebt, heißt das noch lange nicht, dass ich da tierisch vor Ort war, dass ich die Menschen mitgenommen habe, dass ich mich dafür eingesetzt habe, dass ich die verschiedenen Themen zusammengebracht habe, dass Forensik und Krisenkommunikation Hand in Hand laufen. Ne, das kann auch alles total isoliert laufen und zum Schluss sind wir zwar abgerückt, aber da war noch ein riesen Berg an Nacharbeit. Oder die haben eigentlich keinen großen Schaden hinten raus und haben sogar eine Verbesserung der Infrastruktur mitgenommen. Auch das ist möglich. Von daher, ja, große Fragestellung. Dann könnte man mal ein eigenes Interview zu führen.
Ja, ist ja ein Stück weit, ich promoviere ja, ist ja so ein bisschen das Thema. Deshalb hatte ich da gerade Gedanken, aber ich musste mir gerade schmunzeln, weil das ist ein einmaliges Erlebnis. Vielleicht wär's doch mal was für Jochen Schweizer sozusagen. Lassen Sie Unternehmen hacken.
Ja.
Einmaliges Erlebnis. Jochen Schweizer wurde aber gerade verkauft. Naja, wie auch immer. Also was ich denke, ist, vielleicht widerspreche ich mir da selbst, aber wenn man Protokolle macht, könnte man das natürlich nutzen, um sozusagen eher dann im Review sich mal zu überlegen, haben wir eigentlich zielgerichtet in die richtige Richtung gearbeitet und haben wir eher proaktiv oder reaktiv gearbeitet, weil das wären für mich klassische Gütekriterien, also eher proaktiv zu sein und eher zielgerichtet, während tendenziell, aber dann hast du recht, dann habe ich immer nur noch einen Punkt und keinen Vergleichswert, insofern wird es schwierig mit dieser Aussage, es war gut, aber ja.
Ja. Ich glaube, wenn du eine persönliche Auswertung, also jetzt sozusagen diesen akademischen Blick drauf, wenn du noch eine Auswertung oben drauf legst Von zielgerichtetem Arbeiten. Wie haben die Einzelpersonen das erlebt? Haben sie sich sozusagen strukturiert in die richtige Richtung bewegt? Waren sie gefühlt vor der Lage oder sind sie hinterhergehechelt? Ich glaube, dann ist es möglich. So. Aber rein aus einer Doku heraus, ich glaube, super schwer. Also da selbst eine gute Protokollrolle, glaube ich, wird das nur bedingt einfangen können. Schon nur, weil ich visualisiere gerne ein Tages- oder Wochenziel. Wo wollen wir heute hin? Weil ich den Fokus immer wieder setzen möchte. Mir scheren die Leute zu häufig zu weit aus. Und dann kann ich sie zurückholen. Dafür brauche ich Ziele und Strategien. Ne, wo laufen wir hin? Und das hättest du im Protokoll vielleicht nicht drin, weil es an der Wand einfach steht und die Protokollrolle das nicht nochmal wieder hinschreibt.
Naja, ich hätte jetzt eher gesagt, man müsste dann die Protokolle nehmen und dann irgendwie in irgendeinem Transkription, in einem Codierungstool jeden Protokollpunkt nehmen und bewerten im Hinblick auf, war der zielgerichtet und
Ach so,
war der
ja.
proaktiv oder reaktiv. Dann hätte ich eine große Datenbasis und könnte irgendwie tatsächlich mit qualitativen Daten qualitativ auswerten. Aber man merkt schon, das ist halt super aufwendig und die Frage ist, wen juckt denn das eigentlich außer
Ja,
Wissenschaftler?
eben. Ich glaube, richtig, genau. Da sind es dann die Akademiker, die versuchen, eine Methodik drüber zu werfen, wo ich sage von, führt doch einfach ein Ein-Stunden-Gespräch oder mit jedem mal 20 Minuten, dann kommt ihr weiter. Also definitiv.
Ja, also genau, aber dann hätte man, also ich glaube, interessant wäre das schon. Dann würde man natürlich auch qualitativ sagen, ja, wir waren gut oder schlecht, ne, wenn man dann einen Benchmark hätte. Und ich glaube, insgesamt würde das auch einem gut tun, aber da sind wir heute nicht mehr, da soweit ich diese Aussagen für, naja, sagen wir mal, hochgefährlich. Übrigens, das, was du gesagt hast, dass ich schaue mir immer gerne Lebensläufe von Leuten an, die so in unserer Branche sind. Da bin ich manchmal überrascht, wie man da reinkommt. Wenn man dann irgendwie zufällig gerade in der Organisation bei dir direkt worden ist und dann ist man halt erfahrener
Oh ja.
Case-Manager, weil man dabei war. So. Also
Ja,
das sagt
ja.
ja nichts darüber, dass man das gut gemacht hat, dass man eine Methodik hat oder was auch immer, dass man überhaupt krisenfest ist, sondern hat einfach Glück gehabt.
Das, vor allem, du kannst es ja auch nur bedingt lernen, ne? Also du kannst es studieren, dann lernst du die ganze Präventionsseite, wie du das vorbereitest, aber das in der reaktiven, im reaktiven Doing irgendwo zu lernen, ganz schwer. So. Und vor allem jetzt auch noch mit dem Fokus, ne? Du kannst wissen nicht, aus dem BOS-Bereich kommen, also nicht, oder Gaslagen gemanagt haben, das ist nicht gleich Cyber. Und dann auch noch die Schwerpunkte mit reinbringen. Ich glaube, das viel, ja, Training on the Job, um das überhaupt erstmal zu verstehen. Und ja, das, ich sehe es auch. Das Systemhaus hat in dem einen Vorfall unterstützt, war im zweiten Vorfall nochmal unterstützend dabei und schon schreiben sie auf ihre Homepage, dass sie Instant Response und Forensik können. Okay. Das ist, aber wieder schwer zu durchschauen, wer hat wo, wie, welche Expertise. Da muss ich sagen, haben es die Unternehmen wirklich nicht leicht. Ja.
Ja, vielleicht sollten wir uns da mal nochmal austauschen, wie man so Gütekriterien festlegen kann. Vielleicht muss man da irgendwie politisch aktiv werden und sagen, wir brauchen jetzt eine Berufszulassung für Krisenmanager oder sowas. Und
Ich
der
dabei.
Rechtsanwalt hat es ja auch, ne? So, dann gibt es noch den Fachkrisenmanager für Cyberlagen, wer das dann irgendwie nachweisen muss.
Sehr
Also,
gut.
ja,
Schön.
sagen wir mal, wir wollten noch sprechen über Visualisierung. Weil ich glaube, das spielt ja so ein bisschen damit rein. Ich denke, da haben wir auch Konsens, dass das notwendig ist. In der BOS-Welt nennt man das ja Lagekarte. Jetzt finde ich den Begriff schwierig, weil wir ja hier keine klassische Karte haben und die Karte auch nicht, also sozusagen, wir können natürlich eine Karte von unserem Gelände hin machen und sagen, alles gehackt, aber das gibt mir jetzt nicht die Informationen. Was sind da so deine Best Practices? Was dokumentiert ihr an der Visualisierung, an der Lagekarte?
Genau, was macht die Visualisierungsrolle? Weil in vielen Stäben ist die nicht existent. Ich brauche in so einer Cyberlage, habe ich auch häufig keine IT, folglich müssen wir uns jetzt strukturieren. Wir arbeiten da gerne mit einem Kanban-Board und da mögen vor allem IT-affine Menschen jetzt vielleicht ein bisschen schmunzeln, gerne auch physisch. Es ist ein Unterschied, wenn ich jemand eine Aufgabe physisch auf einem Blatt Papier übergebe versus steht in einer Excel-Datei drin. Und also sprich, Kanban-Board, sehr groß, gutes Mittel zur Strukturierung, kommt an die Wand, funktioniert in jeder Lage, kann man schnell aufbauen. Und das muss eine Person vorbereitet haben oder zumindest verstehen, wie mache ich das schnell. Ne? Ja, boah, irgendwo eine Maßnahme, die muss beschrieben sein, das müsste die Person vielleicht auch 4 Meter weiter weg lesen können. Ich muss aber auch sagen, von bis wann es soll diese Maßnahme umgesetzt sein, wer tut es eigentlich, eine Verantwortlichkeit. Und noch eine Priorität hilft mir auch, weil wenn ich da 20 Maßnahmen an der Wand habe, alles eins, ja, dann weiß ich, dass ich vielleicht in meiner Priorisierung nochmal nachschärfen sollte. Und also du hast auf der einen Seite ist mal so ein Kanban-Board, Maßnahmen-Tracking. Du hast auf der anderen Seite genau das, was du sagtest, von einer Lageskizze. Und diese Lageskizze kann so gut wie alles umfassen. Heißt, ich male an die Wand mit dem Know-how des ITlers. Kannst du mir mal grob meine IT-Infrastruktur darstellen, damit du mir erklärst, was ist wo, wie passiert? Welche Schutzmaßnahmen haben wir ergriffen? Welche Schnittstellen zu Kunden oder anderen Standorten haben wir physisch getrennt? Na, habt ihr das alles? Das ist eine Möglichkeit der Darstellung. Oder ich nehme eine Deutschlandkarte und schreibe mir drauf, wo sind meine Lokationen, die dann wie tun? Also sprich, wie gut sind die denn jetzt wieder im Notbetrieb? Kann ich mir das aufzeichnen? Oder ich baue mir für mein Produktionsunternehmen eine Supply Chain Karte, also in Form von vorne kommen Aufträge rein, werden dann projektiert, ich sag mal so, in verschiedene Produktionslinien überführt, dann habe ich noch natürlich eine ganze Materialbeschaffung und Co. bis hinten raus irgendwas, wann das Gebäude auf dem LKW sozusagen das Material wieder verlässt. Um den Stand zu zeigen, was kommt vorne rein, funktioniert das wieder, haben wir dafür ein Workaround aufgebaut, warum funktioniert es nicht, was brauchen wir dafür noch, helfen mir Visualisierungselemente. Und dieses Verständnis sollte man vorbereiten. So, weil so ein Stab ist deutlich effektiver, wenn wir alle über das Gleiche reden. Und wir Menschen tendieren immer dazu von, ja, ich glaube, der andere denkt das Gleiche, aber so ein Bild bringt uns erst wirklich dahin, dass wir über, ich sag mal so, das gleiche Bild im Kopf haben. Das ist ein Abgleich. Und von daher ist sozusagen diese ganze Lagekarte, Zeichnung ein wirklich großer, hilfreicher Aspekt. Und der letzte größere Strang ist, ich muss mich ja strukturieren, da hilft mir natürlich das Kanban-Board, aber ich brauche auch manchmal ein Abgleich über die Zeit. Und dafür male ich einen Zeitstrahl an die Wand. Und diesen Zeitstrahl kann ich zum Beispiel mit Informationen aus dem Protokoll füllen. Also in Form von, was ist dann am Anfang passiert? Da passieren sehr, sehr viele Dinge, da habe ich einen detaillierteren Blick drauf. Und dann habe ich immer so, wie in den Tagen haben wir uns da und da zusammengesetzt. Dort kam die Botschaft raus von, okay, Backup vor 2 Wochen ist sauber, können wir nutzen, IT wurde wieder aufgebaut, Notbetrieb, Produktionsstraße 1 ist erreicht. Und das hilft mir sehr, sehr gut, um zum Beispiel zwischendrin auch einen Lagestand nach außen berichten zu können, weil ich anhand dieses Zeitstrahls immer wieder die Maßnahmenstände darstellen kann. Auch das muss geübt werden. Also wie mache ich eigentlich einen Zeitstrahl? Welche Informationen kommen darauf? In welchen Iterationsstufen? Wie detailliert? Wie schaffe ich es zum Beispiel, eine Bewältigungssituation im Stab darzustellen, aber zusätzlich auch einen IT-Blick mit reinzubringen? Will ich das vielleicht für Kommunikation? Will ich vielleicht einen einzelnen separaten Strang für? Ende der Woche haben wir die Pressekonferenz. Bis dahin müssen folgende Dinge fertig sein. Und dann plane ich von hinten zurück bis zum heutigen Tag, um das dann auch sozusagen bis Freitag zum Beispiel umgesetzt zu haben. Da hilft mir ein Zeitstrahl. Und dieses Doing, das muss eine Rolle üben. Und wir nennen es klassisch Visualisierungsrolle, die da sozusagen vorbereitet wird, um diese Schritte auch dann gut umsetzen zu können.
Ja. Jetzt habe ich gerade so ein bisschen gesammelt, Unterstützerrollen, also wir haben jetzt Dokumentation, Visualisierung, was ich ja immer noch eigentlich gut finde, aber in der Realität selten vorkommt, ist das, was man Sichter nennt in einem BOS-Stab, also jemand, der Telefonate annimmt und E-Mails vorselektiert, um dann das gezielt reinzugeben. Ich glaube, dass das Element an sich extrem viel Sinn macht, dass aber viele Organisationen sich das nicht gönnen, weil sie diesen Mehrwert nicht sehen. Aber es ist eben so, wenn ich natürlich aus einer normalen Entscheidungsstruktur komme, brauche ich das nicht. Hier habe ich ja, das Absurde ist ja, eigentlich hat man ja eine Informationsüberversorgung und gleichzeitig eine Informationsunterversorgung. Also man hat von den Informationen, die man hat, zu viele, aber man hat die Informationen, die man braucht, hat man nicht. So, da sozusagen jemand zu haben, der so ein bisschen sieht und sagt, das ist dringend, das ist wichtig, ist, glaube ich, eigentlich ganz hilfreich. Und aber gut, so, also das wären so die, macht ihr sowas?
Solche Sichterrollen? Schaffe ich in der Regel nicht im Vorfall. Also nochmal getrennt zwischen, ich bereite Stäbe vor, macht Sinn, kann ich ausbilden und vorbereiten, versus im Vorfall habe ich einfach nur noch begrenzte Möglichkeit. Ich würde es so als, manche nennen es auch ein bisschen Lagezentrum, das ist so die Vorstufe, da kommen viele Informationen rein und gehen verdichtet hoch zum Krisenstab. Macht Sinn, hilfreich, weil ich auch vor allem einen großen Aspekt, also das eine ist der Sichter, das andere ist aber auch wieder das Kommunizieren nach außen. Also ich würde auch diesen Weg zurück als sehr bedeutend nennen wollen. Schafft das in der Regel aber nicht im Vorfall, das auch noch arbeitsfähig zu kriegen, weil ich schon genug Schwierigkeiten habe, einen Krisenstab aufzubauen, wenn Unternehmen so groß sind, dass sie auch ein Lagezentrum als Sichterfunktion haben könnten, dann sind sie auch so groß, dass sie einen IT-Stab brauchen. Dann habe ich also Krisenstab, IT-Stab. Vielleicht sind sie auch schon so groß, dass sie einen Kommunikationsstab, Team brauchen. Da muss ich mich auch darum kümmern. Und erst danach würde dieses Lagezentrum sozusagen bei mir in Fokus rücken. Folglich, ja, eben in der Vorbereitung, ja, macht Sinn, vorzubereiten, noch zu gucken, von okay, wann plane ich das wie ein? In der Krise für mich eigentlich keine Zeit. So, dann verzichte ich drauf, muss ich einfach im Stab heilen und einfach damit leben, dass vielleicht die eine oder andere Information runterfällt oder die Mitarbeiter einen zu hohen DDoS haben im Stab. Das ist dann so.
Ja, DDoS oder DOS. Was für mich, und das teilt wahrscheinlich das Schicksal mit allem, ist, schwierig ist es, wenn ich eben in die Organisation kommen muss als Krisenmanager und dann ad hoc irgendwas aufbaue, weil dann kann ich ja nur mit Erfahrungswissen kommen und stirbt es sozusagen über. Das machen wir auch so. Wir haben die fertige Methoden, die stirbt man dann über und dann sagen, friss oder stirb. Mhm. Kann man dann weiterentwickeln in der Situation, aber du hast eben, bei uns ist kein Zeitstrahl dabei, finde deine Argumente gut, könnte ich mit aufnehmen, mache ich aber nicht, weil sozusagen habe ich jetzt mich entschieden, das anders zu tun. Bei einem Zeitstrahl hast du vielleicht eine Methode, die wir haben, nicht mit drin. Pech gehabt. Der Punkt ist eben, ich kann das eigentlich nur dann sinnvoll vorbereiten und entscheiden, wie das in meiner Organisation passt, wenn ich es halt vorbereitet habe. Das heißt, ich muss halt mal vorher drüber nachgedacht haben, mal eine Übung gemacht haben und sagen, oh, das fühlt sich für uns richtig an. Ja. Das funktioniert für uns, das funktioniert für uns nicht. Wir haben Kunden, die haben aus unserer, wir haben so eine Dreitafelmethode jetzt 5 gemacht. Vollkommen fair, weil sie sozusagen gute Gründe dafür haben, in den Übungen das so entschieden zu haben. Ich würde es nicht standardisieren, aber das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und man hört ja bei dir auch raus, zusätzlich zu dem Problem, dass dann eben mein ganzer Laden steht, kommt eben, dass ich jetzt auch noch eigentlich ein kleines Organisationsprojekt machen muss. Ne? Also eigentlich bist du ja Organisationsberater, der innerhalb von 2 Tagen eine neue Organisation aufbaut.
Ja, genau, das ist völlig richtig. Und dieses von komme in die Situation rein, nutze das, was da ist, mit einem Ergebnis, was du dir gemeinsam erarbeitest, klar mit Zielbild und wir wissen, an welchen Stellen wir schrauben werden, zumindest im Groben. Aber du musst jetzt schauen, wie kriegst du die Organisation dahin gedreht? Und manchmal ist es ja so, da hast du einen sehr hierarchischen, ich sag mal so, Stab, wo halt die Geschäftsleitung sehr starke Macht ausübt und aber auch die Kontrolle hält versus würde gerne sehr stark führen, ist aber lost. Also sprich, da ist dann so ein Führungsvakuum und andere Personen besetzen das automatisch. Auch das sind ja immer so Faktoren, ja, hier drehe ich meine Methodik bewusst ein bisschen anders, weil es so funktioniert. Ne? Und das, aber das ist halt der Unterschied zwischen, ich kann das vorbereiten versus ich lebe mit dem, was ich hier habe, in der Situation, wie sie dann ist.
Ja. Hast du schon mal irgendwo einen Einsatz abgebrochen? Ich bin schon mal nach Hause gefahren und gesagt, das macht keinen Sinn mit euch?
Nee. Also ich, das mag ein bisschen pathetisch sein, aber es geht ja nicht um mich, von ich breche ab in Form von, ich find's Käse, sondern es geht darum, den Kunden dadurch zu bringen. Und ja, wir haben auch schon mal harte Entscheidungen getroffen in Form von, okay, wir merken, dass die sich, ich sag mal so, menschliche Konstellation nicht funktioniert. Und die lösen wir auf. Aber ich kann nicht den Kunden lenken in Form von, lieber Kunde, du gehst jetzt, also Geschäftsführer 1, verlassen Sie den Raum, weil es funktioniert so nicht. Dann würde ich immer schauen, dass wir es irgendwie angepasst kriegen. Aber in einer nicht mehr so starken Phase, da haben wir schon, ich sag mal so, auch Personalentscheidungen getroffen, weil wir einfach gemerkt haben, das zerreibt uns. Ne? Aber abgebrochen wäre für mich ein bisschen wie aufgeben und Kunden im Stich lassen. Das würde ich nicht wollen. Also, okay. Nee, das nicht.
Ja, gut, das ist ja, aber ich meine, gut, im Deutschland habt ihr nicht abgebrochen als Organisation, sondern habt dann gesagt, gut, wir tauschen die Menschen aus. Das ist ja auch eine Form von, sozusagen von Lösungsfindung, weil es halt aber nicht funktioniert.
Genau, richtig. Aber nee, ganz so heftig wurde es noch nicht. Aber wir haben natürlich auch schon, vielleicht muss man auch die ganzen Farbnuancen dazwischen sehen. Wenn etwas nicht funktioniert, dann gehst du entweder ins 1:1 und sagst, okay, wir müssen mal eine ruhige Minute darüber reden. Oder wenn du merkst, dass Mitarbeiter bewusst kritische Dinge verheimlichen, weil es ihnen unangenehm ist. Ne? Also was nicht IT-Leiter verheimlicht jetzt in der Stabssitzung, wo gerade ein neues großes Problem hochgekommen ist. Und dann sprichst du ihn danach an und sagst, okay, ist besonders wichtig, dass das hier im Stab kundgetan wird, damit alle danach planen können. Und sagt, okay, ja, stimmt. Und dann kriegst du das nächste Mal mit, da musst du handeln. Also sprich, du bist ja schon ein Enabler, dass das alles auch funktioniert. Und wenn du merkst, da ist ein kritischer Punkt gerade erreicht, weil der Mensch, der will halt nicht noch mehr Schuld auf seine Schultern, ich muss aufladen, dann musst du da reingehen ins Gespräch. Da haken wir dann schon nach und zur Not eskalieren wir an die Geschäftsleitung, ne? Also an den Krisenstabsleiter in Form von, hier haben wir ein Thema, da müssen wir ran.
Ja. Naja, also es ist auch da sicherlich besser. Ich habe mich mal vorher damit beschäftigt, wen ich in meinen Stab setze, weil das ja im Zweifelsfall auch eine Persönlichkeitsfrage ist. Wie gehe ich damit um? Vielleicht ist es nicht der IT-Leiter, sondern vielleicht wäre der IT-Projektmanager, der eh in jeder Sitzung immer nur die ganzen negativen Punkte auf den Tisch packt, ja, der irgendwie auf den Zeiger geht, der genau der Richtige für den Stab, weil er da genau die Kompetenzen ausspielen kann. Aber jetzt sind wir wieder bei Vorbereitung.
Ja, aber es ist wirklich, also auch ein bisschen Feintune in Form von, ich brauche hier noch einen Strukturierten, weil den anderen, den fallen einfach ganz viele Dinge runter und ich brauche einen, der ein bisschen Schliff reinbringt ins Projektmanagement. Ja, klar. Also das tun wir dann auch, aber dann eher noch ad hoc in der Lage und so wie, okay, ich habe gerade den Bedarf, hast du jemand, der hier helfen könnte? Ne? Visualisierungsrolle wäre da vielleicht einer, der am Kanban-Board dann ein Stück weit mit Führung übernimmt. Aber ja, das schleifen wir auch.
Ja, jetzt haben wir schon, du hast einen Anschlusstermin, jetzt haben wir so ein bisschen auf die Zeit gucken. Meine letzte Frage ist immer, was sind denn so die drei wichtigsten Punkte aus unserem Gespräch, die man unbedingt sich merken sollte, wenn man das gehört hat?
Was sind die wichtigsten Punkte? Zum einen ist dieses vorbereitende Rollenthema eins, was man sehr ernst nehmen sollte. Also in Form von, okay, welche Rollen habe ich? Was müssen die vorher können? Haben wir jetzt nicht groß tangiert, aber welche Hilfsmittel brauchen die, damit die funktionieren können? Also wir haben jetzt ein Stück weit Schulung angesprochen für den Visualisierer. Das wäre jetzt vielleicht der nächste Punkt, okay, kann der Protokollierer noch was kriegen, damit er sich besser in die Rolle einfinden kann? Oder auch, was brauchen die anderen Rollen? Es gibt ja noch sozusagen im Stab auch weitere Positionen, dass ich die Dokumentation sehr ernst nehme. Zweiter großer Punkt, Krisen kommen. Also jedes Unternehmen wird irgendwann einen Hackerangriff haben, der eine gewisse Schwere hat. Das Einzige, was ich kontrollieren kann, ist, wie bin ich darauf vorbereitet, und durch gute Absicherung wird es vielleicht nicht das gesamte Unternehmen treffen, sondern nur ein Teil. Also auch diesen ganzen Präventivaspekt ernst nehmen, sich darauf vorbereiten. Und dann vielleicht, weil es ist ein Punkt, der jetzt auch noch vielleicht missinterpretiert werden kann. Ich bin ja jemand, der, oder wir sind jemand, die krumm hin und helfen. So. Heißt, wir sind diese Begleiter, wir schleifen nach, damit das besser dann funktioniert. Wenn du jetzt jemand vorbereitest, dann hat der ja vielleicht den Punkt, also vielleicht leider auch alleine durch, was völlig in Ordnung ist. Jeder kann das tun, aber man sollte sich trotzdem vorher die Frage stellen, was passiert, wenn etwas passiert, wie verhalte ich mich da? Und ja, wen rufe ich an? Das hat sowohl fachliche Themen, aber auch thematisch, also welche Themen sollen die überall mit abdecken können, also sich auch darauf vorzubereiten, weil, was ich gesehen habe, es geht deutlich angenehmer. Also wir kommen ja manchmal auch, wenn der eine Dienstleister dann doch unfähig sozusagen beurteilt wurde oder weil sie es am Anfang selbst probiert haben, also wir erleben es nicht immer vom Tag 1 an. Und dass sich so etwas dann für den Kunden vielleicht runder und flüssiger anfühlt. Und das ist so ein Punkt von, ich kann natürlich Dokumentation vorbereiten, ich habe die ganzen Absicherungen und Co., aber ich kann mir auch darüber Gedanken machen von, wenn etwas passiert, wen rufe ich an? Und schon nur die Telefon, also sich damit auseinanderzusetzen, die Telefonnummer hinzuschreiben, erzeugt ein Gefühl von Ruhe, ne, oder Sicherheit. So, und vielleicht auch noch einen zweiten, wenn ich mir einfach nur die Telefonnummer aufschreibe. Das ist schon hilfreich. So, ist jetzt, haben wir jetzt auch nur am Rande tangiert, aber wäre vielleicht ein Punkt, der hier noch mit anzuführen ist.
Ja, das, man sagt ja immer so schön, in der Krise Köpfe kennen. Also eigentlich muss man vor der Krise Köpfe kennen.
Ja.
Man muss sich halt überlegen, dass man im Zweifelsfall Leute braucht, die was anderes können, als das, was man den ganzen Tag braucht. Also wir kennen Leute, mit denen man eigentlich nichts anfangen kann im normalen Leben. Wahrscheinlich wir beide. So. Also wir sind ja relativ schwer verwertbar im normalen Organisationsalltag, aber wir kennen die halt für Situationen, mit denen man, die man eigentlich nicht kommen will, aber wenn man drin ist, ist man froh, wenn man sie kennt. So. Das kann ich insofern nur unterstreichen, was du gesagt hast.
Vor allem man ist als Unternehmen ja in dem Moment sehr verwundbar. Wenn derjenige, das klingt halbwegs plausibel, ich kann es ja nicht, hinterfragen. Ich und bin auch ab irgendwann bin ich in so einem, ich sag mal so Punkt, wo ich auch nur noch schwer tauschen kann. Und da ist es hat viel mit Vertrauen zu tun. Ne? Ich hab's muss demjenigen erstmal ein Vorschussvertrauen geben. Und was ist, wenn der das dann nur bedingt bestätigt? Ah, und dann eier ich da so durch. Und da macht man sich verwundbar, weil der andere weiß es in der Regel besser. Und wenn ich kann, ich sag mal so in verschiedene Richtungen argumentieren. Und es klingt für den anderen erstmal plausibel. Die Frage ist, wie gut meine ich es denn mit meinem Gegenüber? Und empfehle ich ihm Dinge, weil es für ihn gut ist oder vielleicht für mich als Dienstleister? Macht meine Taschen voll. So. Und das ist so ein Punkt, das muss man sich einfach ein bisschen vergegenwärtigen. In einem verwundbaren Punkt suche jemand, der mir hilft und da muss ich Vertrauen haben. Kann ich das nicht eigentlich vorbereiten? Das ist ein großer Punkt, ja.
Ja, immer an den Schlüsseldienst denken, wenn man sonntags nachts 3 Uhr vor der Tür steht.
Genau.
Und auch nicht den haben, der 500 Euro fürs Tür.
Richtig, und dem kann ich ja über die Schulter gucken, der macht nur die Tür auf. Wenn ich das aber aus der Ferne beauftragen würde, würde ich da den Schlüsseldienst anrufen, von dem ich noch nie was gehört habe und der einfach nur 99 Euro kostet, der sich aber vielleicht auch in meinem Gebäude 2 Tage drin also sozusagen aufhalten kann. Das ist so ein bisschen übersetzt in die IT hinein. Ja, richtig. Ja, aber ein riesengroßes Thema. Da können wir wahrscheinlich über ganz, ganz viele Sachen reden.
Ja, ich glaube, wir müssen uns nochmal verabreden. Ich finde, für heute haben wir da einen guten Punkt drum gemacht. Uwe, vielen Dank.
Gerne.
Und bis demnächst.
Bis demnächst. Ciao.
Ja, soweit das Gespräch mit Uwe Krams. Was sind nun die wesentlichen Aspekte, die ich mitgenommen habe? Nun, zum einen zur Eingangsfrage meines Interviews, braucht man eine eigene Dokumentationsrolle oder ist sie verzichtbar? Gab es aus meiner Sicht die klassische Business School Antwort, es kommt drauf an. Und wir haben hier gemeinsam erarbeitet, dass Dokumentation natürlich wichtig ist. Ja, ich habe eine bessere Nachvollziehbarkeit, ich kann das nutzen für Lessons Learned, ich kann mich aber auch absichern später gegen Behörden, Gerichten oder was auch immer. Ich sorge vielleicht auch für mehr Konsistenz in der Kommunikation. Und deshalb sind so Ereignisprotokolle, Ergebnisprotokolle durchaus sinnvoll und richtig. Wenn ich aber das Thema nicht bedienen kann, weil ich das vielleicht strukturell gar nicht aufsetzen kann, dann ist das vielleicht eine der Rollen, auf die man doch als erstes verzichten kann. Insofern wundere ich mich dann schon, wenn es Dienstleister gibt, die vor allem Dokumentationsrollen für Krisenstäbe ausbilden, weil ich denke, naja, da gibt es vielleicht noch andere Themen, die erstmal zur Effektivität des Krisenmanagements beitragen. Zweitens, die Rolle der Visualisierung, und ich denke, da ist dann schon auch Einigkeit gewesen zwischen uns beiden, ist, dass eine sehr, sehr wesentliche Funktion ist. Man muss sich Gedanken machen, wie visualisiert man in einer Lage. Und ich habe hier in der Praxis schon sehr, sehr breite Streuweiten gesehen von ja, 3, 4 Tafeln, Flipcharts, auf denen was dokumentiert wurde, bis hin zu 8. Ich denke, auch hier gilt wieder, Pragmatismus und Komplexitätsreduktion sind sehr, sehr wichtig. Aber wichtig ist, dass man eben ja vielleicht einfach auf dem Schirm hat, welche Aufgaben sind offen, wo stehen wir gerade, was ist bis wann passiert, was hat zu passieren, welche Probleme haben wir gerade. Das hilft, ein gemeinsames Bild zu schaffen und das ist extrem wichtig, um dann gemeinsame Entscheidungsfindung zu machen. Ja, das, was so in der Literatur als Sense-Making beschrieben ist, da hilft sicherlich gemeinsame Visualisierung, gemeinsames Problemverständnis und gemeinsames Lageverständnis bei. Dann drittens, Unterstützerrollen in Krisenstäben oder Krisenteams, wie auch immer sie geartet sind, sind extrem wichtig, werden aber häufig unterschätzt, weil man eben glaubt, man braucht eben vor allem die großen Entscheider, aber es gibt eben sehr, sehr viele Funktionen, die hier ja durchaus dem Stab, dem Team Aufgaben abnehmen können. Das ist die Dokumentation, aber auch so eine Art Sichter, eine Eingangsprüfung von Dokumenten. Das kann Freiraum schaffen für die eigentliche Entscheidungsfindung und damit die Entscheidungsfindung nicht nur beschleunigen, sondern auch qualitativ erhöhen. Abermals, und das ist, glaube ich, was sich fast vollständig durchzieht durch jede Podcast-Folge, es wird umso einfacher, Dinge zu entscheiden, wenn ich sie vorher entschieden habe und mal ausprobiert habe. Also man kann sich ja viel überlegen, wie man eine Lagedokumentation machen will. Am Ende ist relevant, wie funktioniert sie denn im ganz konkreten Fall bei uns? Was brauchen wir? Wie soll das aussehen? Und funktionieren dann meine Stifte auch? Ich habe durchaus auch schon erlebt, dass die Flipchart-Stifte dann alle oder eingetrocknet waren. Insofern ist es vielleicht auch ein bisschen
ganz operativ dann an der Stelle. Aber vorbereitet sein, das zu probieren und sich zu entscheiden, ist ganz, ganz wichtig. Und zu guter Letzt haben Uwe und ich ja einen Appell geteilt. Wir brauchen einfach mehr Professionalität im Krisenmanagement. Es ist nicht allein ausreichend, wenn jemand sagt, ich habe aber schon mal einen Cyberangriff gelöst und das habe ich besonders gut gemacht. Wir haben ja erarbeitet, wie schwierig ist es eigentlich, diese Beschreibung gut, dieses Gütekriterium gut nachher auszudifferenzieren. Ich denke, dass sich gute Krisenmanager auch durch eine gewisse Bescheidenheit vielleicht auszeichnen oder eine gewisse Differenziertheit in der Antwortgebung. Also wer hier sozusagen Dienstleister sucht, der sollte durchaus auch genau schauen, wo kommt denn eigentlich die Erfahrung her? Ist das methodisch fundiert oder ist es eben jetzt nur Erfahrungswissen? Ich will Erfahrungswissen an sich jetzt nicht abwerten, weil Krisenmanagement auch in großen Teilen ein Handwerk ist, aber ich muss eben schon ordentlich gelernt haben, wie man eine Mauer baut, bevor ich ein guter Maurer werden kann. Und so ähnlich ist es hier auch. Also ich brauche beides, das Rüstzeug und die Erfahrung. Und da kann man gemeinsam sicherlich noch dran arbeiten, dass das besser wird. Ja, soweit das Gespräch heute. Ich glaube, ich kann nur den Appell wiederholen. Krisenmanagement ist ein relevantes Thema. Heute, als ich den Podcast aufnehme, war am gestrigen Tag der große Stromausfall in Spanien. Es ist also durchaus so, dass uns relativ spontan großflächig Probleme ereignen können, die wir heute nicht lösen können. Es macht Sinn, sich strategisch und auch taktisch mit Krisenmanagement zu beschäftigen. Wir haben besprochen, es gibt durchaus pragmatische Lösungen. Nichts ist ein Dogma, aber um das zu verstehen, muss man eben sich mit dem Thema beschäftigt haben. Deshalb mein Appell, Vorbereitung ist wichtig, methodisch, personell, strukturell und durchaus auch mal üben. Das war's für Krisenhacks diese Woche. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Bis dahin freue ich mich über Feedback und Anregungen, weiterhin gern über mein LinkedIn-Profil oder über die E-Mail-Adresse redaktion@krisenhex.de, redaktion@krisenhex.de. Neben Feedback und Anregungen freue ich mich auch immer über Themenvorschläge oder vorgeschlagene Interviewpartner. Also, in diesem Sinne, auf Wiederhören.